Vor Aufregung ganz außer Atem fegte Mrs. Hubbard in den Speisewagen. Sie war kaum imstande, deutlich zu sprechen. »Schnell, schnell, sagen Sie mir, wer vertritt hier die Behörde? Ich verfüge über sehr, sehr wichtige Informationen und wünsche Sie, dem behördlichen Vertreter so rasch wie möglich mitzuteilen. Wenn Sie, meine Herren...« Ihr flackernder Blick zuckte zwischen den drei Männern hin und her. Poirot beugte sich vor. »Berichten Sie mir, Madame«, sagte er, »aber zuerst machen Sie es sich bitte bequem.« Mrs. Hubbard plumpste schwer auf den Stuhl, der Poirot gegenüberstand. »Was ich Ihnen zu sagen habe, ist Folgendes. Heute Nacht wurde im Zug ein Mord verübt, und der Mörder war in meinem Abteil.« Sie legte eine Pause ein, damit ihre Worte auch wirkten. »Madame, vielleicht irren Sie sich.« »Irren? Ha! Ich weiß, was ich sage, und ich will Ihnen auch die näheren Einzelheiten nicht verschweigen. Ich hatte bereits geschlafen und wachte plötzlich wieder auf. Im Abteil war es dunkel, und trotzdem wusste ich, dass ein Mann da war. Ich war voller Schreck und Angst, wie gelähmt, und konnte weder rufen noch schreien. Stocksteif lag ich da und dachte, Gnade und Barmherzigkeit, man will mich ermorden. Ach, die Ängste, die ich ausstand, kann ich Ihnen gar nicht beschreiben. Und mir fielen alle Geschichten von Eisenbahnüberfällen wieder ein, die ich je gelesen hatte. Dann dachte ich wiederum, nun, meinen Schmuck wird er jedenfalls nicht finden. Denn sehen Sie, meine Herren, den hatte ich in einen Strumpf gesteckt und unter mein Kopfkissen gelegt. Sehr bequem war das zwar nicht, der harte Höcker drückte ganz schön, doch das gehört nicht zur Sache. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ihnen war klar geworden, Madame, dass sich in Ihrem Abteil ein Mann befand. Richtig, mit geschlossenen Augen lag ich da und dachte, dem Himmel sei Dank, dass meine Tochter nichts von der Gefahr weiß, in der ich mich befinde. Und dann konnte ich plötzlich wieder klar denken. Vorsichtig tastete ich mit der Hand nach der Klingel und fand sie auch. Aber der Kondukteur kam nicht, so fest ich auch drückte und drückte. Ach, Monsieur, ich kann Ihnen versichern, ich dachte, mir bleibt das Herz stehen. Gnade und Barmherzigkeit, sagte ich mir, vielleicht sind die übrigen Insassen des Zuges schon allesamt ermordet worden. Er stand ohnehin und es herrschte eine wahrhaft grässliche Stille. Aber ich klingelte weiter, immer weiter, und oh, welche Erleichterung, als ich im Gang Schritte hörte und es gleich darauf bei mir klopfte. »Kommen Sie herein!« schrie ich und knipste gleichzeitig das Licht an. Ob Sie es glauben oder nicht, Monsieur, da war keine Menschenseele. Das schien für Mrs. Hubbard keine Antiklimax, sondern der dramatische Höhepunkt ihrer Geschichte zu sein. »Und was passierte dann, Madame?« »Ich berichtete dem Kondukteur mein Erlebnis, doch er glaubte mir offensichtlich nicht. Er bildete sich wohl ein, ich hätte geträumt. Doch ich blieb hartnäckig. Ich zwang ihn, unter dem Bett nachzusehen, obwohl er mir versicherte, dort sei es so eng, dass sich höchstens ein Hund oder eine Katze verstecken könnten. Tatsächlich erwies sich, dass der Eindringling nicht mehr da war. Aber dass er da gewesen war, steht für mich fest. Und als der Schaffner versuchte, mir das Ganze auszureden und mich zu beschwichtigen, wurde ich so wütend wie noch nie. Was denkt sich dieser Einfallspinsel eigentlich? Ich bin kein hysterisches Frauenzimmer, das Gespenster sieht, Mister... pardon, wie lautet Ihr Name? Poirot, Madame. Und dies ist Monsieur Bouc, ein Direktor der Schlafwagengesellschaft, und dies Dr. Konstantin. »Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen«, murmelte Mrs. Hubbard ziemlich geistesabwesend und stürzte sich dann von Neuem in ihren Bericht. »Und dann habe ich mich dummerweise ziemlich vergaloppiert. Mir kam nämlich die Idee, es könne nur der Mann von nebenan gewesen sein, der arme Teufel, der ermordet worden ist. Daher befahl ich dem Kondukteur nachzusehen, ob die Verbindungstür verriegelt war, und natürlich war sie offen. Auf mein Geheiß hin riegelte er sie dann wieder ab, und nachdem er gegangen war, verbarrikadierte ich sie noch mit meinem Koffer.« »Um welche Zeit passierte das alles, Mrs. Hubbard?« »Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe nicht auf die Uhr gesehen. Dazu war ich zu aufgeregt.« »Und was für eine Theorie haben Sie jetzt?« »Eine wirklich überflüssige Frage, Monsieur Poirot. Das liegt doch auf der Hand. Der Mann, der in mein Abteil eindrang, war der Mörder. Wer sonst?« »Und Sie glauben, er habe sich ins Nebenabteil zurückgeschlichen?« »Weiß ich, was er tat? Ich hatte doch die Augen geschlossen.« »Er könnte auch durch Ihre Abteiltür auf den Gang geflüchtet sein.« »Ich kann mich dazu nicht äußern. Wie gesagt, hatte ich die Augen fest geschlossen, Monsieur Poirot.« Mrs. Hubbard seufzte. »Herrgott, war ich erschrocken. Wenn meine Tochter... Und Sie sind nicht der Meinung, Madame, dass die Geräusche, die Sie hörten, aus dem Abteil des Ermordeten kamen, dass sich dort jemand bewegte?« »Nein, nein, dieser Meinung bin ich nicht, Mister... Wie war doch gleich der Name?« »Mister Poirot. Der Mann war im selben Abteil wie ich, nicht nebenan. Ich habe ja einen Beweis dafür.« Triumphierend begann sie, in ihrer riesigen Handtasche zu wühlen. Sie entnahm ihr zwei große saubere Taschentücher, eine Hornbrille, ein Röhrchen Aspirin, ein Paket Glaubersalz, eine Zelluloid-Tube mit grasgrünen Pfefferminzplätzchen, einen Schlüsselbund, eine Schere, ein Heft mit American Express-Schecks, einen Schnappschuss von einem ungewöhnlich reizlosen Kind, mehrere Briefe, eine fünfreihige Kette falscher Orientperlen und einen kleinen metallenen Gegenstand, einen Knopf. Sehen Sie diesen Knopf hier? Nun, mir gehört er nicht. Er ist von keinem meiner Kleider abgerissen und dennoch fand ich ihn heute Morgen in meinem Abteil. Als sie ihren Fund auf den Tisch legte, beugte sich Monsieur Bouc vor und stieß einen Ruf des Erstaunens aus. Das ist ein Knopf von der Uniformjacke eines Schlafwagenschaffners. Dafür kann es eine ganz natürliche Erklärung geben, sagte Poirot. Freundlich wandte er sich an die aufgeregte Dame. Den Knopf kann sich der Kondukteur abgerissen haben, Madame, entweder als er in ihrem Abteil den Eindringling suchte oder als er abends ihr Bett zurechtmachte. Seine Worte erregten heftigen Unwillen. »Ich weiß wahrhaftig nicht, was ich von Ihnen allen halten soll«, entrüstete sich Mrs. Hubbard. »Nichts als Einwände bekomme ich zu hören. Aber passen Sie einmal auf. Vor dem Einschlafen habe ich eine Zeitschrift gelesen, die ich, bevor ich das Licht ausdrehte, auf ein kleines Kästchen legte, das beim Fenster auf dem Boden stand. Habe ich mich klar ausgedrückt?« Einmütig versicherten die drei, dass sie verstanden hätten. »Gut, dann hören Sie weiter.« Der Kondukteur schaute von der Tür aus unter das Bett und trat hierauf an die Verbindungstür, um abzuriegeln. Dem Fenster näherte er sich nicht. Trotzdem lag dieser Knopf heute früh genau auf meiner Zeitschrift. Jetzt möchte ich gerne wissen, wie Sie das nennen. »Das nenne ich einen Beweis«, erwiderte Poirot und besänftigte damit die empörte Dame. »Ich werde wild wie eine Hornisse, wenn jemand mir nicht glaubt«, erklärte sie. »Madame, wir sind Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Was Sie uns mitgeteilt haben, ist ebenso interessant wie wertvoll«, sagte Poirot beschwichtigend. »Darf ich Ihnen jetzt noch ein paar Fragen stellen? Aber selbstverständlich. Wieso haben Sie eigentlich die Tür nicht schon früher abgeriegelt, da Ihnen dieser Ratchet doch so missfiel?« »Aber das hatte ich ja«, antwortete Mrs. Hubbard prompt. »Tatsächlich? Um ganz genau zu sein, muss ich allerdings gestehen, dass ich die sympathische Schwedin gebeten hatte, nachzusehen, ob abgeriegelt sei, was sie bejahte.« »Warum haben Sie sich nicht selbst überzeugt, Madame?« »Weil ich bereits im Bett lag und mein Schwammbeutel an der Türklinke hing, so dass ich nicht sehen konnte, ob der Riegel vorgeschoben war oder nicht.« »Wie spät war es, als Sie die schwedische Dame baten, nachzusehen?« »Wie spät war es, als Sie die schwedische Dame baten, nachzusehen?« »Warten Sie, lassen Sie mich überlegen. Gegen 10:30 oder 11:45, denke ich. Sie kamen wegen eines Aspirins, die Ärmste, und nachdem ich ihr gesagt hatte, wo ich es aufbewahre, holte sie es sich selbst aus meiner Tasche.« »Sie selbst blieben im Bett?« »Ja.« Plötzlich lachte Mrs. Hubbard. Die gute Seele war ganz verdattert. Sie hatte zuerst versehentlich die Tür des Nebenabteils geöffnet. »Mr. Ratchets Abteil.« »Ja. Sie wissen ja wohl aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, sich zu orientieren, wenn man im Zug den Gang entlang geht und alle Türen geschlossen sind. Wie gesagt, öffnete sie irrtümlicherweise die von Ratchet. Sie war ganz außer sich, weil ihr das passiert war. Und er hat anscheinend gelacht und ihr eine sehr geschmacklose Bemerkung zugerufen. Gott, wie das arme Geschöpf aufgeregt war. Ich mache Irrtum und schäme mich schlimm über Irrtum, stieß sie in ihrem schlechten Englisch hervor. Er ist kein netter Mann, sagt zu mir, sie, Madame, zu alt. Dr. Konstantin kicherte, was Mrs. Hubbard unverzüglich rügte. »Über so eine freche Antwort lacht man nicht, mein Herr. So etwas sagt kein wohlerzogener Mann zu einer Dame.« Dr. Konstantin entschuldigte sich hastig. »Haben Sie später irgendwann aus Mr. Ratchets Abteil noch ein Geräusch gehört?« fragte Poirot. »Eigentlich nicht.« »Eigentlich nicht. Was heißt das?« »Nun, er schnarchte, sogar fürchterlich. In der Nacht vorher konnte ich deshalb kein Auge schließen.« »Aber nachdem Sie über den Eindringling erschrocken waren, hörten Sie ihn wohl nicht mehr schnarchen.« »Aber mein verehrter Monsieur Poirot, wie konnte er schnarchen, wenn er bereits tot war?« »Ah, richtig«, sagte Poirot. Er schien verwirrt zu sein. »Erinnern Sie sich an die Entführung der kleinen Daisy Armstrong, die später ermordet aufgefunden wurde, Mrs. Hubbard?« »Ja, natürlich. Und auch, dass der Verbrecher ohne Strafe davonkam. Na, wenn der mir in die Hände geraten wäre.« »Er ist der Vergeltung nicht entkommen, Mrs. Hubbard. Er ist tot. In der vergangenen Nacht gestorben.« »Was? Sie meinen doch nicht etwa...« Vor Erregung schoss Mrs. Hubbard halb von ihrem Sitz in die Höhe. »Oh doch, ich meine, Ratchet war der Mann. Also das muss ich sofort meiner Tochter schreiben. Habe ich Ihnen nicht schon gestern Abend gesagt, dass der Mann ein böses Gesicht hat? Ich hatte recht, wie Sie sehen. Meine Tochter sagt immer wieder, wenn Mama eine Vorahnung hat, dann kann man seinen letzten Dollar darauf setzen, dass sie stimmt. Doch Poirot gestattete ihr kein Abschweifen. »Waren Sie mit irgendeinem Mitglied der Familie Armstrong bekannt, Mrs. Hubbard?« unterbrach er sie. »Nein, die Armstrongs gehörten einem sehr exklusiven Kreis an. Doch ich habe immer gehört, Mrs. Armstrong sei eine reizende Frau, und ihr Mann betete sie an.« »Ich möchte Ihnen noch einmal versichern, dass wir Ihnen für Ihre Hilfe ungemein dankbar sind. Vielleicht haben Sie die Güte, mir Ihren vollen Namen zu sagen. Warum nicht? Caroline Martha Hubbard. Und schreiben Sie mir bitte Ihre Adresse auf.« Mrs. Hubbard schrieb, redete dabei aber ununterbrochen weiter. »Gott, oh Gott, darüber komme ich noch nicht hinweg. Cassetti, in diesem Zug. Ich habe ihm von Anfang an misstraut. Wissen Sie noch, Monsieur Poirot?« »Wie sollte ich nicht, Madame? Besitzen Sie übrigens einen seidenen, scharlachroten Morgenmantel?« »Meine Güte, was für eine drollige Frage. Selbstverständlich nicht. Ich habe zwei Morgenröcke bei mir. Einen aus schönem, warmen Flanell, für eine Schiffsreise, so richtig gemütlich. Und dann noch einen türkischen, den mir meine Tochter geschenkt hat. Doch was in aller Welt kümmern Sie meine Morgenröcke?« »Irgendjemand in einem scharlachroten Kimono hat vergangene Nacht entweder Ihr oder Mr. Ratchets Abteil betreten. Wie Sie vorhin sehr richtig bemerkten, ist es bei durchweg geschlossenen Türen nicht leicht, die Abteile genau auseinanderzuhalten.« »Bei mir war niemand im scharlachroten Kimono.« »Dann muss die Betreffende zu Mr. Ratchet gegangen sein.« Mrs. Hubbard presste die Lippen zusammen und sagte grimmig, »Das sollte mich wahrscheinlich nicht wundern.« »Dann haben Sie also eine Frauenstimme im Nebenabteil gehört?« fragte Hercule Poirot lebhaft. »Wie Sie das aus meinen Worten schließen konnten, verstehe ich nicht. Doch ich will es nicht leugnen. Ja, ich habe Sie gehört.« »Aber, Madame, als ich Sie kurz zuvor nach etwaigen Geräuschen in Mr. Ratchets Abteil gefragt habe, sagten Sie, er habe nur geschnarcht. Und ich habe nicht gelogen. Er hat auch eine Zeit lang geschnarcht. Aber dann...« Mrs. Hubbard schoss das Blut in die Wangen. »Monsieur, es ist nicht sehr angenehm, darüber zu sprechen.« »Um wie viel Uhr haben Sie die Frauenstimme gehört?« »Das weiß ich nicht. Ich war nur ein paar Minuten wach, und da hörte ich Sie sprechen.« »Das sieht dem unsympathischen Menschen ähnlich«, dachte ich, und drehte mich auf die andere Seite, um weiterzuschlafen. »Nie und nimmer hätte ich so etwas freiwillig vor drei fremden Gentlemen erwähnt, Monsieur Poirot. Doch Sie haben es aus mir herausgequetscht.« »War das vor oder nach Ihrem Schreck über den Mann in Ihrem Abteil?« »Monsieur Poirot, schon wieder stellen Sie eine so unsinnige Frage. Kann ein Toter sich noch mit einer Frau unterhalten?« »Pardon. Sie müssen mich wirklich für sehr dumm halten, Madame. Ich denke, Sie sind nur manchmal etwas zerstreut. Doch dass dieses Ungeheuer Cassetti hier im Zug war, da steht einem ja fast der Verstand still, wenn ich das meiner Tochter schreibe.« Poirot brachte es mit seiner taschenspielerischen Geschicklichkeit fertig, Mrs. Hubbard zu helfen, ihren ganzen Krimskrams wieder in ihrer Handtasche zu verstauen. Dann brachte er die Dame zur Tür. Im letzten Augenblick, bevor sie das Abteil verließ, sagte er, »Sie haben Ihr Taschentuch fallen lassen, Madame.« Mrs. Hubbard betrachtete das feine Leinentüchlein, das er ihr hinhielt. »Das gehört mir nicht, Monsieur Poirot.« »Oh, pardon, der eingestickte Buchstabe H, trotzdem gehört es mir nicht. Meine Wäsche ist mit CMH gezeichnet. Außerdem habe ich vernünftige, haltbare Taschentücher und nicht so teuren Pariser Flitterkram. Taugt ein solches Läppchen für einen richtigen Schnupfen?« Keiner der drei Männer wagte diese Frage zu bejahen, und so segelte Caroline Martha Hubbard als Siegerin davon. Kopfschüttelnd drehte Monsieur Bouc den von Mrs. Hubbard zurückgelassenen Knopf zwischen den Fingern. »Was bedeutet dieser Knopf?« fragte er. »Sollte Pierre Michel doch in das Verbrechen verwickelt sein?« Er blickte seinen Landsmann antwortheischend an. Doch da Poirot dieser stummen Aufforderung nicht nachkam, drängte er, »Warum halten Sie mit Ihrer Meinung hinterm Berg?« »Weil der Knopf allzu viele Möglichkeiten zulässt, mon ami. Ich meine, es wäre besser, erst die schwedische Dame zu vernehmen, ehe wir irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen.« Aus dem Häuflein von Pässen suchte er den Schwedischen heraus. »Da haben wir sie. Greta Olsson, Alter 49.« Monsieur Bouc gab dem Speisewagenkellner entsprechende Anweisungen und kurz darauf betrat die Dame mit dem gelblich-grauen Haarknoten und dem langen, milden Schafsgesicht das Abteil. Poirot begann mit den Fragen, auf die er bereits die Antwort kannte. Name, Alter und Adresse. Und anschließend erkundigte er sich nach Greta Olssons Beruf. Sie sei Oberin einer Missionsschule in der Nähe von Istanbul, erwiderte sie, und gelernte Krankenpflegerin. Es ist Ihnen natürlich zu Ohren gekommen, Mademoiselle, was letzte Nacht hier im Zug geschah. Ja, es ist fürchterlich. Und die Amerikanerin erzählte mir, der Mörder habe sich in ihr Abteil eingeschlichen. Man berichtete mir, Mademoiselle, dass Sie als Letzte Mr. Ratchet lebend gesehen hätten. Das mag stimmen. Durch einen peinlichen Irrtum öffnete ich die Tür seines Abteils. Mr. Ratchet las ein Buch. Ich stammelte schnell eine Entschuldigung und zog mich zurück. Hat er etwas gesagt? Eine schamhafte Röte färbte das Gesicht der ehrenwerten Dame. Er lachte und sagte ein paar Worte, die ich nicht ganz verstand. Und was haben Sie dann getan, Mademoiselle? Forschte Poirot und ließ die heikle Angelegenheit taktvoll fallen. Ich bat Mrs. Hubbard, die Amerikanerin, um ein paar Aspirin, die sie mir bereitwillig gab. Fragte sie, ob die Verbindungstür zum Nebenabteil abgeriegelt sei? Ja. War sie abgeriegelt? Ja. Und später? Nahm ich in meinem Abteil das Aspirin und legte mich hin. Um wie viel Uhr war das? Als ich zu Bett ging, war es 11:05, wie ich beim Aufziehen meiner Uhr bemerkte. Saß der Zug schon fest, ehe sie einschliefen? Ich glaube nicht. Als ich anfing, schläfrig zu werden, hielten wir wohl auf einer Station. Das kann nur Winchowski gewesen sein. Ihr Abteil ist dieses hier, nicht wahr, Mademoiselle? Poirot tippte auf eine Stelle seines Planes. Schlafen Sie im unteren oder im oberen Bett? Im unteren, Nummer 10. Und wer schläft in dem anderen? Eine junge Engländerin, sehr nett, sehr freundlich. Sie kommt aus Bagdad. Hat sie nach dem Aufenthalt in Winchowski das Abteil verlassen? Sicherlich nicht. Wieso können Sie das mit solcher Bestimmtheit sagen? Weil ich einen sehr leichten Schlaf habe. Wenn sie von oben heruntergeturnt wäre, wäre ich bestimmt aufgewacht. Haben Sie selbst das Abteil verlassen? Nicht vor dem Morgen. Haben Sie einen scharlachroten Seidenkimono, Mademoiselle? Solch einen Luxusgegenstand besitze ich nicht. Ich habe einen bequemen, molligen Morgenrock aus Trikotstoff. Und die andere Dame, Miss Debenham? Ein malvenfarbenes, orientalisches Gewand, wie man es im Osten überall kaufen kann. Poirot nickte. Dann fragte er freundlich, was ist für Sie der Anlass zu dieser Reise? Machen Sie Urlaub? Ja, aber ehe ich nach Schweden fahre, will ich eine Woche bei meiner Schwester in Lausanne verbringen. Wären Sie wohl so liebenswürdig, mir Namen und Adresse Ihrer Schwester zu notieren, Mademoiselle? Gern. Sie nahm den Bleistift aus seiner Hand entgegen und schrieb, ohne zu zaudern, das Gewünschte nieder. Sind Sie in Amerika gewesen? Nein. Haben Sie je von einem Fall Armstrong gehört? Nein. Um was handelt es sich dabei? Poirot gab die nötigen Erklärungen. Greta Olsson war so entrüstet, dass ihr gelber Haarknoten zu zittern begann. Was gibt es doch für böse Menschen auf dieser Welt? Man könnte an der Menschheit fast verzweifeln. Die arme Mutter. Kein Wunder, dass ihr das Herz brach. Die blonde Tochter Skandinaviens ging in ihr Abteil zurück, das sanfte Gesicht von zorniger Röte übergossen, die Augen von Tränen getrübt. »Was notieren Sie da, mon cher?« forschte Monsieur Bouc, als Hercule Poirot eifrig Zeile um Zeile auf ein Blatt Papier schrieb. »Es ist mir zur zweiten Natur geworden, stets systematisch und ordentlich vorzugehen. Ich notiere mir nur den chronologischen Ablauf der Ereignisse.« Nach dem letzten Federstrich reichte er Monsieur Bouc das Papier. 9:15 Uhr. Zug fährt von Belgrad ab. Gegen 9:40 Uhr. Kammerdiener verlässt Ratchet und lässt Schlaftrunk bzw. Glas mit Schlafmittel in Reichweite stehen. Gegen 10 Uhr. McQueen verlässt Ratchet. Gegen 10:40 Uhr. Greta Olsson sieht Ratchet. Zum letzten Mal wird er lebend gesehen. Er liest ein Buch. 0:10 Uhr. Der Zug fährt von Winchowski ab. Verspätet. 0:30 Uhr. Der Zug bleibt in der Schneewehe stecken. 0:37 Uhr. Ratchets Glocke läutet. Der Kondukteur folgt dem Klingelzeichen. Ratchet ruft ihm durch die Türe zu. Ce n'est rien, je me suis trompé. Gegen 1:17 Uhr. Mrs. Hubbard bildet sich ein, es sei ein Mann in ihrem Abteil. Klingelt nach dem Schaffner. Monsieur Bouc nickte beifällig. Das ist bewunderungswürdig klar. Fällt Ihnen nichts Merkwürdiges daran auf? Nein, Mir scheint alles sehr, sehr übersichtlich und klar. Und aus allem scheint hervorzugehen, dass das Verbrechen um 1.15 Uhr verübt wurde. Die beschädigte Uhr zeigt es uns. Und Mrs. Hubbards Geschichte passt auch dazu. Und wenn Sie meine Meinung hören wollen, mon ami, so sage ich Ihnen, der Mörder ist der dicke Italiener. Er kommt aus Amerika, aus Chicago. Bedenken Sie auch, dass die Lieblingswaffe der Italiener das Messer ist. Mit ihr sticht er nicht nur einmal, sondern mehrmals und sinnlos zu, weil sein südländisches Temperament nicht Maß noch Ziel kennt. Das klingt recht glaubhaft. Zweifellos ist das die Lösung des Rätsels, versicherte Monsieur Bouc. Zweifellos steckten die beiden, Ratchet und er, bei der Entführungsaffäre unter einer Decke. Cassetti ist ein italienischer Name. Und dann hat Ratchet seinen Komplizen irgendwo betrogen. Der Italiener spürt ihn schließlich auf, schickt ihm die Drohbriefe und rächt sich am Ende auf brutale Weise. Es ist ganz einfach. Poirot schüttelte zweifelnd den Kopf. Das ist es leider nicht, wie ich fürchte. »Ach, ich bin überzeugt, dass es den Nagel auf den Kopf trifft«, sagte Monsieur Bouc sich mehr und mehr für seine Theorie erwärmend. Und der Kammerdiener mit den Zahnschmerzen, der hoch und heilig schwört, der dicke Italiener habe das Abteil keine Minute verlassen, wo bringen Sie ihn und seine Aussage unter? Er kompliziert die Sache natürlich. Poirot zwinkerte amüsiert. Nicht wahr? Das ist Pech für Ihre Theorie, mein Bester. Und ein unsagbares Glück für unseren Italiener, dass Ratchets Kammerdiener von Zahnschmerzen geplagt wurde. Ach was, diese kleine Unstimmigkeit wird sich von selbst regeln, meinte Monsieur Bouc selbstsicher und geradezu herablassend überlegen. Aber Poirot schüttelte abermals den Kopf. Nein, so einfach ist die Lösung kaum, murmelte er vor sich hin.